das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es droht ein heißer Herbst zu werden und ein kalter Winter im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bundesnetzagentur hat heute drastische Worte gewählt und vor einem Totalausfall der russischen Gaslieferungen gewarnt. Wenn in wenigen Tagen die Gaspipeline Nord Stream 1 gewartet und anschließend möglicherweise nicht wieder in Betrieb genommen wird. Was dann geschieht, ist offen. In jedem Fall würde, wenn es hart auf hart kommt, erst der Industrie das Gas abgedreht und dann erst den Privathaushalten. So soll es zumindest sein. Doch was ist schon sicher in einer Welt, in der Gewissheiten von gestern nicht mehr gelten? Arndt Henze.
Hamstern für den Ernstfall. In den Brauereien türmen sich Leergut und Kisten, denn auch Glas- und Plastikherstellung brauchen viel Energie. Sollte der Gashahn zugedreht werden, soll zumindest niemand auf ein kühles Bier verzichten müssen, auch wenn das nicht unbedingt zur kritischen Infrastruktur gehört. Viel größer sind die Sorgen beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis. Seit Wochen schon versucht man hier, den Gasverbrauch zu reduzieren, doch das Einsparpotenzial ist begrenzt.
Das heißt, wenn unsere Metalle nicht mehr produziert werden, also wir kein Gas mehr bekommen, unsere Metalle nicht mehr produziert werden, dann wird auch kein Windrad mehr produziert, kein Solarpanel und es wird auch keine Autobatterie mehr hergestellt.
Dieser Ernstfall könnte schon bald eintreten. Noch 9 Tage, dann stehen die jährlichen Wartungsarbeiten bei der Pipeline Nord Stream 1 an. Eigentlich ein Routinevorgang. Doch in diesem Jahr weiß niemand, ob Putin den Gashahn danach wieder aufdrehen wird. Der Chef der Bundesnetzagentur warnt. Wir fragen uns, ob aus dieser technischen Wartung eine länger andauernde politische Wartung wird. Eine Sorge, die der Hamburger Umweltsenator teilt.
Das ist kein Alarmismus, weil, wie ich sage, ja auch ganz deutlich, im Moment haben wir die Situation im Griff. Auch wenn Putin die Leitung nicht mehr hochfährt nach der Wartung, werden wir die Industrie zu dem Zeitpunkt eben noch mit Gas versorgen können, aber dann zu hohen Preisen. Und dann wird es allerdings erst im Winter, wenn auch der Rest der Bevölkerung anfängt, Gas zu verbrauchen und zu heizen, dann wird es kritisch und dann wird man rationieren müssen.
Wird es dann zur Konkurrenz zwischen Privathaushalten und Industrie kommen? Verbraucher sollten deshalb schon jetzt handeln. Heizungen und Warmwasserverbrauch so sparsam wie möglich einstellen, mahnt der Energieminister und zeichnet ein düsteres Bild.
Wenn wir es nicht schaffen, die Speicher voll zu haben und nicht Reservekapazitäten über andere Wege in einem gewissen Umfang nach Deutschland zu holen, glaube ich, werden wir sehr, sehr angespannte, gereizte Debatten zu führen haben.
Denn es geht auch um viele Arbeitsplätze. Dieser Fliesenbrenner im brandenburgischen Boitzenburg bereitet seine 230 Beschäftigten zum Beispiel schon jetzt auf den Fall der Fälle vor.
Wenn wir nicht produzieren, haben wir keine Arbeit für die Leute. Und wenn wir keine Arbeit für die Leute haben, würden wir natürlich als erste Maßnahme Kurzarbeit anmelden. Und dann müsste man halt mal sehen.
Knappes Gas, stark steigende Preise und Angst um den Job. Das könnte nicht nur in Boitzenburg eine explosive Mischung werden.
Und wir wollen sprechen mit einem, den wir gerade schon gehört haben, dem Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen, den wir auf Mallorca im Urlaub erreichen. Danke, dass Sie Zeit haben. Guten Abend, Herr Kerstan.
Schönen guten Abend, Frau Mioska.
Wir haben es gehört. Sie sagen, wenn es mit der Gasversorgung kritisch wird, wird man rationieren müssen. Und die Bundesnetzagentur betont, es müssten dann erst die Unternehmen verzichten und erst danach die Privathaushalte. Geht das technisch überhaupt zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden?
Das geht nur zu einem bestimmten Grade. Also die großen Gasverbraucher in der Industrie und auch in der Wirtschaft können wir durchaus abklemmen. Aber wenn es dann nicht gelingt, genügend Gas einzusparen, sodass es dann eine Mangellage gibt und je kleinteiliger das wird, dann wird man zwischen kleinen Handwerksbetrieben und kleinen Gewerbebetrieben und dann dem Wohnhaus nebenan nicht mehr unterscheiden können. Also insofern ist es jetzt schon doch wirklich wichtig, dafür zu sorgen, dass es zu einer solchen Mangelsituation nicht kommt.
Aber jetzt hören wir, Herr Kerstan, immer, dass es auch eine gesetzliche Reihenfolge geben muss. Die europäischen Gesetze sehen doch vor, dass Privatleute bei Gasknappheit den Vorrang haben.
Das ist gesetzlich so vorgesehen. Ich plädiere auch sehr dafür, das einzuhalten. Es gibt ja Kollegen oder sogar einen Amtsvorgänger von mir, die jetzt wollen, dass man erst die Industrie versorgt, davor war nicht sehr. Aber man muss auch wissen, technisch geht das ab einem bestimmten Punkt nicht. Also wenn wir am Ende die großen Unternehmen abgeklemmt haben und das Gas dann immer noch rationiert werden muss, dann sind das einfach zum Beispiel bei der Fernwärme, das sind Rohre mit Wasser. Das hat eine hydraulische Funktion und da wird man an großen Rädern drehen müssen. Und das wird man nicht haushaltsscharf machen können, sondern nur Quartiere oder sogar stadtteilmäßig. Und deshalb ist es einfach wichtig, dafür zu sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Und darum muss man jetzt so viel Gas wie möglich einsparen.
Die Gaspreise werden wohl immer noch weiter steigen. Geht denn dann eigentlich überhaupt ein Weg daran vorbei, dass Ihr Parteifreund Wirtschaftsminister Habeck den Energieversorgern vielleicht schon bald erlaubt, die hohen Preise an die Verbraucher weiterzugeben?
Also erstmal bin ich Robert Habeck sehr dankbar, dass er das mit der Ausrufung der Alarmstufe jetzt nicht gemacht hat, was normalerweise der Fall gewesen wäre, sondern die Energieversorger mit 15 Milliarden versorgt hat, damit die, sage ich mal, jetzt nicht in die Pleite gehen. Aber es lässt sich jetzt wirklich gar nicht mehr vermeiden, dass die Bürgerinnen und Bürger früher oder später die jetzigen hohen Preise irgendwann bezahlen müssen. Wahrscheinlich bei der nächsten Jahresabrechnung am Anfang nächsten Jahres oder im nächsten Frühjahr. Und darum hat man auch aus eigenem Interesse jetzt einen großen Anreiz, Gas einzusparen. Denn die Steigerungen werden auch jetzt schon sehr massiv sein. Manche werden wirklich Probleme bekommen, das zu bezahlen. Und das alles unter der Annahme, dass Putin das Gas wieder liefert. Wenn Putin das Gas nach dem Stillstand der Leitung nicht mehr wieder aufnehmen wird und nicht mehr liefern wird, dann würde die Situation sich dramatisch verschärfen.
Wann wird es soweit sein, dass die Politik den Energieversorgern erlauben werden muss, die Preise an die Verbraucher weiterzugeben?
Also ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass wir auch in der Zwischenzeit jetzt Maßnahmen auch noch ergreifen, die wirksam Gas einsparen. Wenn es bei der jetzigen Gesetzeslage bleibt, dann werden ganz regulär im Januar, im Februar, wann auch immer der eigene Versorger die Jahresabrechnung schickt, dann wird dann die böse Botschaft kommen.
Und bis dahin sollen wir sparen, 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 kürzer duschen, die Heizung runterdrehen. Wenn diese Appelle aber nicht fruchten, Herr Kerstan, muss das vielleicht gesetzlich durchgesetzt werden, zum Beispiel durch das Vorschreiben einer Höchsttemperatur beim Heizen?
Das wäre mit Sicherheit die schlechteste Lösung, weil man kennt ja die eine solche globale Steuerung ist einfach nicht gut für niemanden. Also jeder könnte jetzt einfach mit seiner Heizung sie gut einstellen, kann dem Familienrat beraten, ob man im Winter vielleicht das eine oder andere Zimmer nicht so heiß steuert und ähnliches. Wenn das per Gesetz gemacht wird, dann wird es viele Leute sehr hart treffen und es wird dann einfach gar nicht gut gehen. Also wir sollten alle vermeiden, dass es so weit kommt. Und im Moment ist die Situation stabil und darum können wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, auch noch etwas tun, um diese Situation zu vermeiden. Die Politik will das ihre tun. Die Bürgerinnen und Bürger sollten aus eigenem Interesse auch jetzt alles tun, was sie können.
Sagt Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan. Danke Ihnen für das Gespräch nach Mallorca.
Gerne.
Und das Skype-Gespräch mussten wir aus technischen Gründen aufzeichnen. Wegen des Kriegs und seinen Folgen rückte ein Land in den Hintergrund, das uns noch im vergangenen Herbst wochenlang besorgte. Als in Afghanistan die Taliban zurückkamen an die Macht, da kündigten sie noch an, man werde die Rechte der Frauen achten. Doch schon bald sollte sich zeigen, was von diesem Versprechen zu halten war. So wie die radikalen Islamisten an diesem Schönheitssalon in Kabul die Gesichter ausradierten, so tilgten sie die Frauen aus dem Straßenbild und nahmen ihnen alle Hoffnung und Perspektive. Sibylle Licht.
Im Westen Afghanistans liegt die alte Oasenstadt Herat. Seit Jahrtausenden ist sie Handelsverbindung zwischen dem Nahen Osten und Asien. Vor fast einem Jahr haben die Taliban auch hier die Macht übernommen, mit einschneidenden Konsequenzen für die Frauen. Sie erzählen uns, dass sie nur noch in zwei Parks der Stadt sich treffen dürfen. Auch unser Kameramann darf da nicht rein. Eine junge Journalistin begleitet uns. Sie übernehmen jetzt die Kamera, weil Männer keinen Zugang haben, richtig?
Okay, let's go.
Nargis Hashimi von der Handelskammer für Frauen in Herat akzeptiert nicht, dass Frauen immer mehr aus dem öffentlichen Leben verschwinden sollen. Sie organisiert immer freitags diesen kleinen Markt hier. Wir haben diesen Marktplatz geschaffen, damit die Frauen ihre Produkte verkaufen können und um sie zu motivieren. Denn nachdem das Islamische Emirat die Macht übernommen hat, wurden die Frauen zu Hause eingesperrt. Wir aber wollen ihnen die Möglichkeit geben, ihre Waren anzubieten und zu verkaufen. Mit kleinen Geschenkartikeln verdient Mariam Kabiri seit 6 Jahren ihr Einkommen. Sie ist dafür viel gereist als Handelsvertreterin. Doch das ist jetzt ohne Begleitung eines männlichen Familienmitglieds für Frauen verboten. Im Moment ist es den Frauen nur möglich, wenige Kilometer weit zu reisen. Wir können nicht mehr in andere Provinzen fahren. Ich glaube sogar, dass es uns nicht einmal erlaubt ist, in einen anderen Bezirk zu kommen. Die Handelskammer für Frauen verhandelt mit den Taliban auch darüber, ob ältere Mädchen wieder zur Schule gehen können, bisher allerdings vergeblich. Mohammed Ghulam ist der Mann am Parkeingang. Er darf den Frauen begegnen, während er die Tickets für den Park verkauft. Ich wünsche mir, dass die afghanischen Frauen in Frieden leben können. Ich wünsche mir, dass sie weiter studieren können, dass sie zur Arbeit in ihre Schulen und Hochschulen gehen können. Herats Frauen wollen wieder arbeiten und dafür kämpfen sie.
Und wir erreichen Sibylle Licht in Herat. Sibylle, schneiden sich die Taliban da nicht ins eigene Fleisch? Sie haben eine enorme Wirtschaftskrise und lassen die Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, gar nicht arbeiten.
Ja, das kann man nur unterstreichen. Wenn man auf die Hälfte der Bevölkerung verzichtet, verzichtet man auf jede Menge Kreativität. Und die Frauen wollen arbeiten. Und die waren auch erfolgreich in dem Afghanistan vor den Taliban. Ich habe mit Frauen in Kabul zum Beispiel gesprochen, die darum kämpfen, in das Erwerbsleben zurückzukehren. Und die sagen ganz klar, die Taliban versuchen hier eine politische Agenda umzusetzen. Nämlich, sie wollen den traditionellen konservativen Teil dieser Gesellschaft hinter sich bringen und die Frauen sollen dafür den Preis zahlen. Das ist die Begründung von der Frauenseite, also von der Seite der Frauen, die einfach sagen, deswegen werden wir hier ausgeschlossen und das können wir so nicht hinnehmen und auch nicht akzeptieren.
Sie waren ja das letzte Mal im Dezember in Afghanistan. Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck? Sie sind 2 Wochen rumgereist. Wie hat sich das Land insgesamt verändert seitdem?
Also das Land hat sich nochmal für mich jedenfalls deutlich verändert. Es befindet sich in einem Transformationsprozess. Es gibt die große Wirtschaftskrise, die die Leute sehr beschäftigt. Es gibt aber auch positive Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Sicherheitslage sich doch sehr deutlich verändert hat. In einigen Teilen gab es in den letzten Tagen Kämpfe. Es gab wahrscheinlich auch Anschläge in Kabul auf die große Ratsversammlung, was die Taliban nicht bestätigt haben. Aber nach unseren Informationen soll es gegeben haben. Also, aber wenn man durch das Land fährt, hat es sich deutlich beruhigt. Die Sicherheitslage ist sehr viel besser. Wir waren heute an der iranisch-afghanischen Grenze. Da waren alle Checkpoints abgebaut. Man konnte also sich ohne große Behinderungen bewegen und wir haben uns da auch relativ sicher gefühlt. Das hat sich groß verändert. Auf der anderen Seite warten hier aber noch tausende Menschen auf die Ausreise aus politischen Gründen. Zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr oder auch für die Gesellschaft, für internationale Zusammenarbeit. Die hoffen darauf, von Deutschland so schnell wie möglich außer Landes gebracht zu werden.
Ein Thema, das die Bundesregierung auch weiter beschäftigt. Danke, Sibylle Licht aus Herat.
Sehr gern.
Und wir schauen wieder in die Ukraine, wo Russland seine Angriffe pausenlos fortsetzt. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Die Ukraine wirft Russland vor, die Schlangeninsel im Schwarzen Meer mit Phosphorbomben angegriffen zu haben. Belegen soll das ein Video, auf dem Explosionen zu sehen sind. Die Aufnahme lässt sich aber nicht weiter verifizieren. Zuvor hatte Russland seine Truppen von der Insel zurückgezogen. Neue Angriffe werden auch aus der Ost- und Südukraine gemeldet. Kurz vor dem Jahrestag des verheerenden Hochwassers im Ahrtal sind heute zahlreiche Betroffene auf die Straße gegangen. In Mainz protestierten sie gegen schleppende Auszahlungen aus dem Wiederaufbaufonds und forderten schnellere Hilfe. Bei der Sturzflut nach extremem Starkregen im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz mehr als 750 Menschen verletzt und tausende Häuser zerstört oder beschädigt. 134 Menschen kamen ums Leben. Fabio Jakobsen hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen. Der Niederländer setzte sich nach mehr als 200 Kilometern von Roskilde nach Nyborg im Sprint durch.
Riesenfreude bei Fabio Jakobsen, der Niederländer bei seiner ersten Tourteilnahme gleich mit dem ersten Etappensieg. Beeindruckend auch die Radsportbegeisterung bei der Tourpremiere in Dänemark. Hunderttausende sind an der Strecke, bejubeln ihren Landsmann Magnus Cort Nielsen, der alle drei Bergwertungen gewinnt. Das Überqueren der großen Beltbrücke, der Höhepunkt zum Abschluss. Trotz zweier Massenstürze können alle weiterfahren. Den Schlusssprint in Nyborg gewinnt dann Fabio Jakobsen vor Wout van Aert, der das gelbe Trikot des Gesamtführenden übernimmt. Bester Deutscher Max Walscheid auf Platz 12.
Man kann es auch ganz anders machen als Sportlerinnen und Sportler an solch heißen Tagen, als sich auf dem Fahrrad abzurackern. Man kann auch ganz einfach an den Strand gehen. Die Gliedmaße aufs Anmutigste verrenken, nur um einen Ball über das Netz zu buxieren. Mit irgendeinem Körperteil, egal welchem, nur nicht mit der Hand. Und das sieht dann manchmal aus wie Wasserballett, eben nur auf dem Trockenen. Erfunden haben diese spielerische Art der Körperertüchtigung die Brasilianer. Doch gespielt wird Footvolley heute weltweit und besonders gern auch an den Gestaden des Mittelmeeres. Sophie von der Tann.
32 Grad am Strand von Tel Aviv. Und hier wird gleich richtig geschwitzt. Denn in Kürze startet die Saison der israelischen Footvolley-Liga. Ein Mix aus Fuß und Volleyball. Die Trendsportart aus Brasilien ist in Israel besonders beliebt. Maor Haas ist europäischer Meister. Mit 13 Jahren hat er begonnen zu spielen. Im Vergleich zu Fußball geht es bei Footvolley um Spaß. Man muss keinen Körperkontakt haben. Es ist kein Kampf, sondern ein Spiel. Maor organisiert die Liga und spielt selbst im Eröffnungsspiel. Die fast akrobatische Sportart wird immer bekannter. Auch weil weltberühmte Profifußballer wie Neymar Footvolley spielen. Die Zuschauerränge an der Tel Aviver Strandpromenade sind jedenfalls voll. Viele spielen in ihrer Freizeit selbst Footvolley. Es ist so eine tolle Atmosphäre immer. Man ist am Strand, trifft junge Menschen. Es ist ein sehr soziales Spiel. Ein Spiel für Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene. Mit etwas brasilianischem Flair am Strand von Tel Aviv. Maor hat sich die Erfrischung verdient. Sein Team hat das Spiel gewonnen. Es lief großartig. Das war nicht einfach bei der Hitze. Aber wir haben gut gespielt. Egal wie heiß es ist, sportbegeisterte Tel Aviver schreckt das nicht ab. Und Abkühlung ist ja nicht weit.
Tja, heiß war es bei uns auch vielerorts, Sven. Bleibt das so?
Ja, es geht, Karin, mit den Temperaturen ein bisschen zurück. Aber morgen geht es vor allen Dingen in der Osthälfte Deutschlands noch mal nach vorne. Also wir kommen deutlich über 30 Grad. Abkühlung ist gut. Sommerfeeling haben wir gesehen. Auch die Sonnenblume als solche ist relativ zufrieden mit der Gesamtlage. Das ist eine Aufnahme von Achim Otto. Nur das Bedauerliche ist natürlich, bei diesem schönen Wetter, was man ja auch nun wirklich mal genießen darf, fehlt uns im Moment weiter der Regen. Und das ist eine Prognose für die nächsten Tage bis Donnerstag früh. Überall, wo es blau ist, wird es dann regnen. Und Sie sehen, große Teile Deutschlands bleiben, muss man sagen, leider wieder viel zu trocken. Etwas anders ist es im Alpenraum und in den angrenzenden Gebieten Süddeutschlands. Da werden immer mal wieder Gewitter stattfinden. Wir gucken auf den Wetterablauf. In dieser Nacht ist es im Osten und Süden durchweg klar. Von Nordwesten drückt so ein paar Wolken rein. Vielleicht mal ein bisschen Sprühregen Richtung ostfriesische Inseln, aber da auch nur der Westteil. Und dann am morgigen Tag zunächst lange schön, sonnig, freundlich, später im Nordwesten und im Süden Richtung Südschwarzwald, Hotzenwald, auf der Baar vielleicht ein kurzes Gewitter. Frühtemperaturen meist 12 bis 17 Grad, morgen Nachmittag in der Osthälfte und im Süden örtlich bis 31, 32 Grad, nach Nordwesten 21 bis 24, da kann man ein bisschen besser durchatmen. Die nächsten Tage viel durchatmen im Norden bei 17 bis 19 Grad, im Süden nochmal, im Südwesten speziell bis 30 Grad. Dort, wie gesagt, immer Gewitter, sonst viel Sonnenschein, ab und zu Wolken, aber tendenziell nicht mehr ganz so heiß.
Danke, Sven. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag mit Gedanken zur Armut in der Welt. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle in den Tagesthemen Helge Fuß. Eine gute Nacht.